zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
I was born under wandering star.
Mit diesem Ohrwurm.
Die Leute denken, du bist besoffen.
Zu Recht. Mit diesem Ohrwurm. Herzlich willkommen zu Folge 195 von Distanz und Gloria. Es ist Donnerstag, 10.06 Uhr. Wir zeichnen vorauf, weil das so sein muss. Warum, wieso, weshalb, erklären wir gleich. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Städt bei sich zu Hause. Ich bin bei mir zu Hause. Und so schwingen wir an zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört bei eurem Lieblingspodcast. Schön, dass ihr ihn immer weiter empfehlt. Schön, dass ihr uns so rege immer wieder auch Feedback schreibt. Jetzt zuletzt auch gerade wieder bei Instagram passiert. Wir freuen uns da sehr. Schön, dass ihr eine lebhafte Community seid, wie man heutzutage so schön sagt. Alles in allem, Herr Städt, wie geht's?
Ja, gut, danke. Also, ja, wie gut es einem eben geht. Also, ich wollte eigentlich gerade noch was zu deinen Worten sagen, mir ist es aber entfallen. Das ist ja schon ein Indikator dafür, wie es mir geht. Also ich habe jetzt schon, sagen wir mal, ein Dreiviertel Liter Kaffee getrunken.
Eben waren es noch anderthalb. Langsam,
ja, ich sag ja, ich habe schamlos übertrieben. Aber es waren tatsächlich, es müsste ungefähr ein Dreiviertel Liter gewesen sein. Aber das ist ja auch okay, der ist ja bei uns immer relativ dünn, der Kaffee, ne?
Ja.
Weil sonst komme ich ja nicht an den Geschmack vom Flugzeugkaffee ran. Der ist ja Optimum. Wobei, ich muss sagen, der von Lufthansa ist gar nicht schlecht. Er schmeckt echt ganz gut, weil der auch tatsächlich frisch gebrüht wird an Bord. Das ist nicht bei allen Fluggesellschaften so.
Ja. Womit wir die Werbung schon wieder abgetan hätten an der Stelle.
Nee, also es gibt ja noch eine andere Fluggesellschaft, bei der ich geflogen bin, Austrian Airlines. Da war es von meinem Namens... Vetter Julius Meinl, ist ja eine, auch eine, weiß nicht, Kaffeefabrik, sowas wie, kann man ja nicht Kaffeefabrik nennen, ein Vertrieb. Da gab es Pulverkaffee, Instant-Kaffee. Der war auch okay, aber noch lange nicht so gut wie der frisch gebrühte. Aber wenn der frisch gebrüht ist, ist das Filterkaffee und der ist echt okay. Kann man nicht anders sagen. Ja, und es ist nämlich so, dass ich gestern einen recht langen Abend hatte für meine Verhältnisse. Weil doch einige Arbeiten liegen geblieben sind aus den letzten Wochen und Monaten, was unseren Chor und unser Projekt im November betrifft und verschiedene andere Dinge. Und irgendwann muss man es halt ja mal machen.
Ja.
Weil du kriegst von sämtlichen Seiten, links und rechts, vorne und hinten eine geschellt, wann es endlich geschieht. Und dann, weißt du...
Aber wann habe ich dir denn das letzte Mal eine geschellt, Herr Städt?
Du nicht. Du... Wirklich, weil du hast, also man muss es wirklich sagen, das ist schon Jahre her, aber das hast du auch schon gemacht und das reicht
für den Rest. Wobei man sagen muss, eine geschellt ist da, also nicht wortwörtlich zu nehmen, verbal geschellt. Aber wann, hab ich dich gescholten irgendwann schon mal?
Ich kann mich noch ganz genau erinnern und deshalb weiß ich auch, dass dir gewisse Dinge wertvoll sind und du hattest ja auch recht damit, ja? Also da können wir ja gleich drüber reden, oh Gott, aber es ist so...
Du hast da ja offenbar ein übelstes Elefantengedächtnis, ich erinnere das überhaupt nicht mehr.
Ich habe das positiv in Erinnerung, also im Sinne von, es ist ein Ansporn geworden. Jedenfalls habe ich da ein paar Sachen aufgearbeitet, es ist immer noch was liegen geblieben und es zeigt auch, dass mir das nach wie vor Spaß macht. Es kommt halt nur, es ist schwierig manchmal all diese Dinge zu vereinbaren. Und vor allem, dass man auch noch schläft und trotzdem noch ein paar Dinge selber macht, die man gerne macht, die nicht terminiert sind. Also dieses Ereignis war unser aufgenommenes Arrangement von Moon River.
Ja.
Das haben wir ja tatsächlich auch aufgenommen. Das heißt, es ist Jahre her. Diese CD wurde 2012 veröffentlicht. Sie ist übrigens ausverkauft.
Exemplare. Ich muss da kurz korrigieren. Das ist über ein Jahrzehnt her.
Ach du Scheiße. Ja, es ist über ein Jahrzehnt her. Und es ist so, dass diese CD 2012 veröffentlicht wurde. Die ist ausverkauft bis auf einige wenige Exemplare, die bei mir zu Hause lagern.
Und also bei mir, ich habe auch noch eine Kiste.
Du hast auch noch ein paar. Ja, ja. Genau, die wurden ja bei, haben wir die nicht sogar mit den Leckerlis verschickt.
Ja.
Kann das sein?
Ja, doch.
Ja, vielleicht sollten wir das wieder einführen.
Solange bis die Kisten leer sind. Das ist gut, genau. Da wird auch Platz im Keller.
Ja, es ist keine schlechte CD. Also man merkt, dass wir alle noch am Anfang sind, aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls, dieses Arrangement musste irgendwie mal fertig werden. Und der Herr Polas sagte folgende Worte zu mir. Wenn man jetzt sagt, dass man Arrangement schreibt, dann muss man sich auch mal auf seinen Arsch setzen und es machen.
Ups.
Und das habe ich nicht vergessen. Und das ist ja auch so, dass du damit recht hattest. Ne? Man kann nicht großartig reden, schwingen und sagen, man macht das, auch wenn man das unbedingt will. Manchmal gehört das auch einfach dazu, zu lernen, sich auf seinen Arsch zu setzen und es zu machen. Und siehe da, selbst bei meiner Studienarbeit haben diese Worte Wunder gewirkt. Sich auf seinen Arsch setzen und es machen.
Ja, es wäre, also ich würde es wahrscheinlich heute ein bisschen diplomatischer formulieren. Aber vielleicht würden es dann auch nicht so wirken, die Worte.
Genau.
Also es ist freut ja auch mich.
Von Freund zu Freund. Also das muss man, da wirkt es ja sowieso anders.
Es freut mich auf jeden Fall, dass es einen positiven Effekt hatte. Es hätte ja auch nach hinten losgehen können.
Ja, man muss wohlbemerkt noch dazu noch bemerken, du warst 16, ich war 15.
Ja. Das spricht für geistige Reife.
Und trotzdem solche wohlgewählten Worte.
Naja, aber also, da muss man einfach auch sagen, vielleicht an der Stelle, ohne falsche Bescheidenheit, aber das sind dann eben doch zwei Dinge oder drei Dinge, die wir in dem Chor mitgekriegt haben. Das eine ist eine Mut zur Klarheit. Ja? Wenn Dinge scheiße sind, dann kann man die Dinge auch mal scheiße nennen. Es geht ja nicht darum, also es ist ein Unterschied, ich habe auch das Gefühl, dass es ein gesellschaftlicher Unterschied ist, dazwischen Dinge als scheiße zu bezeichnen oder Leute als scheiße zu bezeichnen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied in der Kommunikation. Wobei ich das, wie gesagt, heute anders formulieren würde. Dann eine gewisse Verlässlichkeit auch, also dann zu sagen oder daraus Lehren zu ziehen und zu sagen, okay, dann handle ich auch ein bisschen mehr danach, also dieses Reflektorische. Und dazu kommt auch noch das in dem Moment Reflektierende zu sagen, ich nehme mich der Kritik an. Ist das richtig von mir?
Ich nehme die Kritik an.
Genau, also in dem Fall hast du eben nicht gesagt, was fällt ihm ein, dem Arschkopf, sondern...
Das habe ich vielleicht gedacht.
Das hast du gedacht, aber nicht gesagt.
Nicht gesagt.
Und hast dann geliefert und du hast ein sehr, sehr schönes Arrangement geliefert.
Ja, es ist nicht schlecht geworden, das stimmt, ja. Ich würde es heute wahrscheinlich anders machen. Ich habe es ja auch nochmal angepasst für spätere Fimador-Einsätze, dass es halt nicht ganz so schwer ist, gerade im Bass.
Ja, man muss dazu sagen, es fängt mit einer freiliegenden Linie. Du, 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 du. Also erstmal...
man kann das quasi nicht singen.
Wenn man Bobby McFerrin ist, kann man das singen, aber wenn man nicht Bobby McFerrin ist, kann man das eigentlich nicht singen.
Also es geht eigentlich durch alle drei Tonregister, die ein Bass hat.
Ausgehend vom tiefen D.
Ja, also. Genau. Und es ist quasi jetzt so, wie man es eigentlich machen sollte, umgearbeitet worden, nämlich das Sing 3. Quasi einer singt das unterste Register, der Bariton das in der Mitte und der Tenor das obere. Das ergibt deutlich mehr Sinn, liegt besser in den Lagen und man kann es halt auch besser durchziehen. Es ist halt ein schönerer Klangteppich. Also solche Dinge wurden da mit mehr Sachverstand umgearbeitet später.
Um an der Stelle einen ehemaligen Sechser von mir zu zitieren, man lernt ja auch und dazu.
Ja, den habe ich übrigens neulich getroffen.
Ja, witzig.
Der singt bei uns im Chor. Den wirst du also auch bald wieder treffen, musikalisch.
Ausgezeichnet.
Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, Entschuldigung, ich bin schon wieder am Labern.
Na, ist super.
Aber es ist vielleicht auch nicht uninteressant. Jetzt habe ich es vergessen. Es ist aber auch so, dass dieses erste Arrangement auch, sagen wir mal so, beeindruckend sängerisch ist, wenn es funktioniert. Wenn der entsprechende Bass das singt und es gut ist.
Wie gesagt, wenn du Bobby McFerrin-Gene hast, dann ist das auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Die hat scheinbar Tobias Klenke, weil dieser Tobias Klenke auf dieser CD unseren Bass singt.
Und das ist ja das Faszinierende.
Das macht er sehr gut.
Dass benannter Tobias Klenke immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau war, nach der man eigentlich in jedem Ensemble gesucht hat, weil der Mann konnte hoch und tief. Also ganz hoch und ganz sehr tief. Das war sehr beeindruckend.
Nach wie vor.
Ja. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig. Ach ja, genau, also dein Elefantengedächtnis ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich kann mich daran tatsächlich null erinnern. aber es ist schön, dass das ist so ungefähr, das geht mir gerade durch den Kopf, so ungefähr muss es Biller gegangen sein damals. Ich weiß, ich habe das ja mal erzählt, dass im Prinzip so eine Begegnung mit Georg-Christoph Biller mir die Karriere so mehr oder weniger gerettet hat. Diese Anekdote werde ich auch nicht müde zu erzählen, solange bis er sie glaubt, weil er war da auch so, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, dass ich das jemals so gesagt hätte. Aber für mich war das ein ganz entscheidender Moment. Also es ist sehr interessant, dass es dann doch immer mal so Sachen gibt, die man dann irgendwie, für mich war das wahrscheinlich gar nicht so gravierend oder entscheidend in dem Moment. Für mich war es wahrscheinlich einfach nur wichtig, dass wir irgendwie vom Fleck kommen. Aber bei dir hat es offenbar bleibende Wirkung hinterlassen.
Ja, bei dir ja die Begegnung, die du gerade versuchst zurückzuhalten, offenbar ja auch. Erzähl das doch mal den Hörern, die bei der 195. Folge einsteigen, was das war.
Es ging darum, dass ich einfach so im Laufe der Pubertät zweigleisig einerseits eine gewisse ein Bühnenunwohlsein entwickelt habe, also mich einfach absolut nicht mehr wohlgefühlt habe, was an verschiedenen äußeren Faktoren lag, vermutlich aber auch ein bisschen am Wachstum. Also da gab es irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, dass unsere Sopranistin in der Johannespassion erstmal kurz kotzen gegangen ist und das hat mich irgendwie komplett aus dem Konzept gebracht, weil das mir in dem Moment irgendwie gezeigt hat, wie wenig planbar irgendwie solche Dinge auch sind. Also früher war es immer so, du hast irgendwie am Anfang des Konzertes mehr oder weniger auf den Knopf gedrückt, hast dann das Konzert durchgesungen und hinten war dann die Kassette durchgelaufen, ohne dass da jetzt irgendwelche größeren Dinge passiert sind, außer es ist, keine Ahnung, mal irgendein Knabe oder so abgeklappt. Was selten passiert ist, aber dass eben so die Solisten Probleme hatten, also ich sag mal so die festen Instanzen, an denen man sich auch irgendwie festhalten konnte, so als aufgeregter kleiner Knabe, das war schon ungewöhnlich. Und seitdem war es irgendwie eigenartig. Also ich bin dann, glaube ich, selber in dem Konzert, glaube ich, aus Schock eher zusammengerutscht damals. Da war ich 7. oder 8. Klasse. Und seitdem ging es mir irgendwie dreckig immer auf der Bühne. Und das zog sich so, dass ich immer so versucht habe, mit aufzutreten. Und so nach den ersten 20 Minuten habe ich gemerkt, es geht nicht gut und bin dann abgegangen. Und das gipfelte ein bisschen darin, dass ich bei der Japan-Reise, wo wir mit der Matthäus-Passion unterwegs waren, 2008 müsste das gewesen sein,
sind wir sogar mit Hamollmesser und Matthäus-Passion genau, und einem A-Cappella-Programm
genau, unterwegs. Genau, das war eine richtig geile, aber auch eine sehr anstrengende Reise. Da habe ich mir meinen Hut gekauft in Yokohama, im Hardrock-Café.
Den hast du beim zweiten Mal mitgehabt,
ja,
diesen Hut.
Genau.
2012.
Jedenfalls war es da so, dass ich also den Testis gesungen habe in der Matthäus-Passion, also ein Solo hatte und immer bis zu diesem Solo durchgehalten habe, das Solo noch durchgeatzt habe und dann bin ich einfach von der Bühne gegangen. Und das passierte die ersten zwei Konzerte und vor dem dritten Konzert in der Bettruhe, das war ja immer so, dass wir mittags Bettruhe zu halten hatten, die Klassen, meistens waren es 4 bis 10 oder 9, so für eine Stunde, anderthalb Stunden, damit man eben abends entsprechend noch Energie hat. Und in dieser Bettruhe wurde ich damals in die Lobby gerufen und da saßen eben Herr Biller und damals Stefan Altner als Geschäftsführer und aßen gerade Kuchen und tranken Kaffee. Ich habe das noch sehr präsent. Und da haben die beiden eigentlich, glaube ich, erstmal vor allem Interesse halber nachgefragt, was ist denn eigentlich los? Also gerade, irgendwie läuft es bei dir nicht, was ist das? Und dann habe ich so ein bisschen geschildert und hatte zu dem Zeitpunkt aber eben auch noch so ein bisschen im Kopf, wahrscheinlich ausgelöst durch diese Geschichte, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht willst du doch lieber irgendwie Sport machen und doch mal noch einen Fußballverein oder so. Und hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon beschlossen, ich will den Chor verlassen. Und hatte das eigentlich auch schon mit meinen Eltern besprochen, dass das zum Jahresende, also der Chorleitung, kommuniziert wird. Und dann ist was passiert, was mich also wirklich sehr lange begleiten sollte, weil Georg-Christoph Biller einen ganz, ganz einfachen Satz gesagt hat, den ich diesem Mann aber nie zugetraut hätte. Er hat gesagt, du pass auf, wir machen alle Fehler, die reißt hier keiner den Kopf ab, wenn irgendwas ist. Also obwohl das ja gar nicht quasi der ausschlaggebende Punkt war. Ja? Also meine Angst war ja nicht, ich mache einen Fehler und kriege dafür auf den Sack, sondern meine Angst war irgendwie so begründet in ganz diffusen Dingen. Also es war eine relativ komplexe Angelegenheit wahrscheinlich so aus heutiger Sicht. Und er sagte dann, ich brauche dich hier. Und diese zwei Sätze haben dafür gesorgt, dass das von heute auf morgen komplett egal war, dass die komplette Reise völlig unproblematisch war, die restliche, dass ich ganz, ganz lange Zeit, bis kurz vor der Corona-Zeit, nie wieder Probleme auf der Bühne hatte, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, Und an diesen Vorfall konnte er sich dann, klar, es war dann fast 15 Jahre her, konnte er sich dann nicht mehr erinnern. Aber das ist eigentlich das, was mir mehr oder weniger einerseits die Chor, andererseits die Sängerkarriere bzw. die Musikerkarriere gerettet hat, kann man sagen, weil ich eigentlich schon an dem Punkt war, dass ich hinschmeißen wollte und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Weil so dieser Stress oder diesen körperlichen Stress, sich auf der Bühne auszusetzen, ist das eine, wenn der Stress positiv ist. Also mit Aufregung, mit Vorfreude, man weiß, man kann was leisten, man weiß, man kriegt den Applaus. Es ist aber was anderes und das ist das, was ich jetzt ja vor einiger Zeit mal wieder hatte, wo ich auch hier drüber gesprochen habe. Es ist aber was anderes, wenn der Stress sich in negativen Stress umwandelt, also in Angst, in ich weiß nicht, was passiert, in Unsicherheit, in verschiedene Dinge, weil dann merkst du, dass es körperlich auch wirklich an die Grenzen geht und an die Substanz. Und da hat er mir tatsächlich 15, 16 Jahre fast komplett einen Freifahrtschein verpasst mit diesen zwei relativ einfachen Sätzen. Und gehört halt auch zur Wahrheit dazu, auch wenn ich neulich, als ich habe ja erzählt, den Thomaser Film mal wieder geguckt habe, auch wenn ich pädagogisch rückblickend natürlich einiges sehe, wo ich denke, heieiei, also das ist schon durchaus schwarze Pädagogik, die aber, auch das gehört einschränkend dazu, ich als durchaus notwendig empfunden habe, als ich selber sogar noch Knabe war. Ja, also das muss man halt auch, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Das kann man natürlich von außen scheiße finden, wie man will, aber im Inneren weiß man auch, dass Thomas ein bisschen anders funktioniert als der normale Jugendliche. Da brauchst du dann auch immer mal ein bisschen eine klarere Ansage, weil sonst kommst du einfach nirgendwo hin mit dem Anspruch, den der Chor hat. Natürlich alles immer im Rahmen sollte das bleiben. Aber an und für sich war das schon einer der, ich sag mal, nachhaltig wirksamen pädagogischen Kniffe dieser beiden. Und das gehört halt zu dem scheinbar empathiearmen und schwarzpädagogisch unterwegs seienden Georg-Christoph Biller mit dazu, dass er eben diese Seite doch auch hatte, diese äußerst menschliche.
Also das ist sehr beeindruckend. Ich würde das mal, diese zwei Dinge als Kernerinnerung bezeichnen. Ihr kennt ja vielleicht auch den Film Alles steht Kopf, da gibt es ja auch diese Kernerinnerung, auf die sich eine Persönlichkeit baut, aufbaut, und man könnte das darin einordnen. Und das Interessante ist, dass für die Person, die das sagt oder die das miterlebt hat, sich das natürlich ganz anders anfühlt, weil du als 13-Jähriger, Moment, ja, 12, ja, 13, 14, 13-Jähriger, genau, natürlich in der Pubertät, in der Findungsphase, dein ganzes Gehirn wird umgebaut, deine Persönlichkeit entwickelt sich gerade gehörig weiter und da gibt es auch Zweifel und Konflikte und so weiter. Und wenn du so ein klares Wort, so ein bestärkendes klares Wort von einem Erwachsenen hörst, den du respektierst,
es ist,
das ist natürlich ein ganz, also das löscht viele Nebenzweige beziehungsweise Irrzweige aus und das gibt dir eine Richtung und deshalb ist das für dich ja natürlich was ganz anderes als für Herrn Biller.
Das, also
und gleich. Ja. Und noch dazu kommt, dass es die Wahrheit war, dass das kein aufbauendes Wort war, sondern die Wahrheit. Er brauchte dich und das ist ja auch so gewesen.
Das mögen andere beurteilen. Aber das für mich auch Entscheidende, weil du sagst, von einem Erwachsenen, er war halt natürlich als Künstlerpersönlichkeit jemand, der auch ein bisschen Wert darauf gelegt hat, jetzt nicht, ich sag mal, also er war jetzt nicht die klassische Vaterfigur. So. Nee, lass es mich so formulieren.
Künstler vor allem.
Er wirkte schon auch für uns oft eher unnahbar. Ja. Und das war,
bis zum Ende.
Und das war ein Moment einer Nahbarkeit, die ich so bisher halt nicht hatte mit ihm, weißt du? Also klar, ja, hat so Solistenproben und er hat auch mal gelobt oder so, aber das war so zutiefst ehrlich und menschlich gemeint und das konntest du in dem Moment auch wirklich sagen. Also selbst ich mit meinen 13 unerfahrenen Jahren konnte damals sagen, das hat er jetzt nicht einfach so dahin gesagt, sondern der Mann meinte das auch so, wie er es gesagt hat.
Und das, genau, und das gibt einem Richtung.
Ja, ja, und das hat wahnsinnig geholfen.
Und das wird man natürlich immer wieder auch haben. Und man selber hat diese Worte ja auch, diese Dinge ja auch schon erwirkt bei anderen, wie du gerade merkst. Du ja, ja auch schon. Und da gibt's jeden, der irgendwas bei jemandem wahrscheinlich schon mal erwirkt hat. Und man kriegt das ja auch nicht immer gesagt. Das ist ja das Gute auch daran. Weil man ja quasi nicht die Persönlichkeit darauf baut, dass man andere aufbaut, sondern von anderen aufgebaut wird. Zwei Sachen noch dazu. Das gibt's. Ich habe auch einen Fluglehrer gehabt, der einige solche Dinge gesagt hat. Der war ein sehr guter Fluglehrer, ein sehr schlechter Pädagoge, aber wirklich guter Fluglehrer. Und hat also auch ein paar ganz, ganz simple Sprüche mitgegeben, die einfach immer zählen, woran man sich quasi seine Expertise aufbauen kann. Ich gebe ein Beispiel. Funken, also quasi mit dem Tower oder mit anderen Funkeinrichtungen zu sprechen, ist eine Wissenschaft für sich. Es ist eigentlich ganz klar geregelt, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man das nebenbei machen muss und trotzdem eine Fremdsprache spricht, mehr oder weniger. Nicht nur, dass es Englisch ist, sondern auch noch dazu ein ganz klares Vokabular gibt. Und er hat es quasi zusammengefasst, immer wenn ich mich irgendwo melde, wer bin ich, wo bin ich, was will ich?
DW-Fragen müssen geklärt sein.
Genau. Genau. Ja. Und das, daran halte ich mich immer noch.
Ja, es sind, aber ich finde generell so Lehrerfiguren, ich weiß nicht, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl, so auch im, weil jetzt ja auch gerade, wir haben Lehrermangel und dann wird gefühlt jeder eingestellt, der sagt, doch, das könnte ich mir vorstellen, wie viel Eindruck doch Pädagogen so hinterlassen. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Fahrlehrer, an meinen Autofahrlehrer. Der war immer, also das war der Freund von, der Vater von einem Freund aus der Grundschule. Und der hatte einen Satz, den habe ich über, wie lange fahre ich jetzt Auto? Seit, um Gottes Willen, seit über 14 Jahren. Den habe ich nie wieder vergessen, seit meiner Fahrschule. Das war einfach dieser simple Satz, wer laut schaltet, braucht nicht hupen. So, das ist so ein klassischer Fahrlehrersatz, aber man fängt so an, also man denkt das immer mit, wenn man das irgendwo auch bei einem anderen hört, so, weißt du, so, ja. Schaltet, braucht nicht hupen. So, es ist, das sind so Dinge, die prägen sich irgendwie ein und das ist auch schön so. Also vor allem dann, wenn es nützliche Sachen sind. Wenn es jetzt, jetzt misogyner Bullshit ist, dann natürlich eher nicht, aber, ne?
Und da kommt noch, einen habe ich auch so einen Fahrlehrersatz und zwar sagt er, man steigt nicht mit Stress ins Auto. Wenn du, also man kann, also beziehungsweise man darf mit Stress ins Auto steigen, aber man fährt nicht los. Weil es ist, man darf ja Stress haben, aber wenn du mit Stress Auto fährst, geht es nach hinten los.
Ja, es ist halt immer die Gefahr viel, viel höher, dass was passiert.
Genau. Ja. Zumal, und das ist ja auch so, man spart, indem man stressig fährt, nicht mal 2 Minuten.
Man spart also meistens gar nichts. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Ich
mach in der Stadt gerade gar nichts.
Auf der Autobahn mache ich dann das meiste gut, wenn ich eigentlich ohne viel bremsen zu müssen relativ steht eine Geschwindigkeit fahren kann, was nicht 180 oder 200 ist, sondern meistens
im
Rahmen von 140, 150. Dass du wirklich bequem den Fuß vom Gas nehmen kannst, ohne dem anderen zu nah drauf zu fahren, wenn du siehst, da bremst jemand. Und so, dass du entspannt nur 10, 20 km/h wieder nach beschleunigen musst, wenn der Weg wieder frei ist. Und nicht, dass du
da kommst du am besten voran. Und, vor allem auf langen Strecken lohnt sich's halt. Ne?
Und nicht, dass du von 200 runterbremst auf 100 und dann musst du wieder auf 100 hoch beschleunigen. Also da kriegst du ja auch eine Macke.
Ja, ich habe noch eine letzte Sache zu der Japan-Geschichte. Und zwar ist das eigentlich der Folgentitel. Und zwar der Yokohama-Hut. Denn ich habe ein kompromittierendes Foto mit diesem Hut.
Ach du Scheiße.
Ja, und das würde ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern teilen.
Ja, dann musst du mir das mal schicken, dann lade ich das bei uns bei Instagram hoch.
Genau, also es ist von der Reise 2012. Also es ist von der zweiten Reise.
Das war die, wo wir auch in Hongkong waren, nicht wahr?
Ja, es kann auch sein, dass das von der Hongkong-Reise ist. Das weiß ich nicht genau. Also wir sind 11 in Hongkong gewesen und 12 sind wir in Japan gewesen. 11 im Herbst in Hongkong und 12 im Frühjahr sind wir in Japan gewesen, sowas.
Das war, ich meine, es war aber die Hongkong-Reise, wo dein Vater vorher noch einen Vortrag geben musste. Genau. Weil da war kurz vorher Fukushima passiert.
Und das war, da war 2011 im März.
Und es hatten viele Eltern Angst, dass ihre Kinder mit 3 Armen wiederkommen.
Genau, und da hat mein Vater, muss dazu sagen, der ist Nuklearmediziner und gibt nebenberuflich, also eigentlich auch sein Hauptberuf, macht das halt so neben seiner Tätigkeit am Uniklinikum, gibt er Strahlenschutzkurse für Ärzte. Also er kennt sich sehr gut mit den Regularien, mit den Dingen, die Menschen schaden und Menschen nicht schaden, aus. Und deshalb hat er, und dadurch, dass er eben auch Kurse gibt, hat sich das angeboten mit einem anderen Kollegen von ihm zusammen, dessen Sohn später auf den Chor gekommen ist, hat er da eben ein Vortrag darüber gehalten und das hat doch einige Eltern beruhigt.
Um jetzt mal ganz elegant die Kurve wieder zu uns zu schließen. Wir haben das ja letzte Woche angedeutet. Hast du mit deinem Papa mal über die Strahlenbelastung gesprochen tatsächlich? Also habt ihr euch darüber mal ausgetauscht oder war das bei euch bisher noch kein Thema? So? Also weil ja Piloten, das hat man ja letzte Woche angedeutet, eine höhere Exposition zur Strahlung haben. Hat er dich da irgendwie beraten? Seid ihr da in Kontakt oder gibt es da irgendwie...
Ja, wir sind in sehr engem Kontakt. Also es ist so, dass... ich mich nicht dazu beraten lassen muss von ihm, weil ich das tatsächlich vorher schon wusste, dass das unkritisch ist, weil es genau dafür ja die Regularien gibt, dass die Strahlung, also wir haben ein Strahlenkonto und dass die quasi aufsummiert wird und die darf eine jährliche Dosis und eine Lebensdosis nicht überschreiten. Die jährliche Dosis sind 20 Millisievert und das erreichst du als Kurzstreckenpilot nicht. Mhm. Als Langstreckenpilot kannst du es in Ausnahmefällen erreichen und dann ist halt vorbei für das Jahr. Ja, und das ist aber, das wird so geplant, dass es nicht passiert. Da gibt es Rechenmodelle, die quasi nach Flughöhe, nach Sonnenaktivität, nach Breitengrad und so weiter ausrechnen, wie viel dieser Flug wahrscheinlich an effektiver Dosis für dich bedeutet und dann auch hinterher nochmal das abgleicht mit dem, was du tatsächlich geflogen bist und das wird dann übertragen ins Konto.
Aber wird das gemessen?
Du kriegst dann aber keine Flüge mehr, die kritisch sind, wenn du dann in der Nähe bist.
Wird das gemessen oder wird das nur berechnet? Also wird das wirklich konkret nachgemessen?
Die Vorhersage wird berechnet, da gibt es ein Rechenmodell und es wird hinterher, da es so viele Flüge täglich sind, auch nur berechnet mit einem sehr, sehr genauen Rechenmodell, in das aktuelle Daten einfließen, quasi die Daten der Sonnenaktivität, welche Höhe der Flug tatsächlich genau hatte, in welchem Breitengrad und so weiter, also wo der genau lang geflogen ist und mit diesem Rechenmodell wird das dann quasi aufsummiert. Es ist aber so, um dieses Rechenmodell zu perfektionieren, gibt es regelmäßig Messflüge, um quasi das Rechenmodell zu validieren. Man wird dann quasi vorher eine Berechnung anstellen, fliegt diesen Flug dann genauso ab und dann wird quasi das Rechenmodell in dem Fall validiert, indem man den Unterschied zwischen dem tatsächlich gemessenen und dem vorher berechneten Wert aufzeigt. Und wenn es sehr genau das Gleiche ist, dann ist das Rechenmodell besonders gut und wenn nicht, dann muss es halt entsprechend Anpassung geben. Aber das ist sehr, sehr gut, das Modell.
Spannend, sehr spannend. Ja.
Und es ist sogar so, dass, warum ich das so genau weiß, erstens, wir müssen das jährlich uns darüber informieren. Das ist Pflicht. Der Arbeitgeber hat uns darüber zu informieren. Das machen wir auch. Und das Zweite ist, dass ich darüber vielleicht meine nächste Studienarbeit schreibe.
Ah ja. Sehr spannend. Halt uns da bitte auf dem Laufenden, was das angeht.
Auf jeden Fall.
So, zwei, drei Sachen aus meinem Leben.
Bitte?
Das eine ist, wir haben jetzt eine manuelle Brotschneidemaschine zu Hause stehen.
Oh, sowas haben wir auch.
Die kam vorhin an, war aber gar nicht mal so einfach zu installieren, weil die nicht fest bleiben wollte. Die haben ja so Saugnäpfe unter den Füßen und die rutschten und flutschten, aber das haben wir mittlerweile geklärt.
Wir haben eine, die man so festschrauben kann mit so einer Schraubzwinge. Das ist gut.
Ah, das klingt auch clever. Dann kam meine bessere Hälfte neulich rein und sagte, also... So viel beim Üben geflucht wie bei dieser Arie hast du lange nicht mehr.
Oh.
Was die Bach-Kantate beschreibt, die ich jetzt am kommenden Samstag in Berlin gesungen haben werde, wenn ihr diese Folge hört.
Which is number?
BWV 1. Wie schön leuchtet der Morgenstern.
Okay, na klar. Die singt man natürlich mitten in der Passionszeit.
Ja. Frage nicht. Ich weiß nicht, wer das programmiert hat. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Es ist nur meine Aufgabe, das zu singen, denn ich bin dafür eingekauft. Okay. Jedenfalls, also die Arie hat alles. Die ist hoch, die ist tief, die hat lange Töne, die hat Koloraturen, die hat eigentlich keine Zeit zu atmen. Also da ist wirklich alles, was der Tenor hasst, drin.
Gut.
Was es zu einer Herausforderung macht. Besonders, weil ich drumherum gerade noch in einem anderen Projekt bin, mit dem Gellert-Ensemble machen wir von Johann Christoph Friedrich Bach Der Tod Jesu. Das ist ein quasi komplett vergessenes, halbes Oratorium. Also es sind so 30 Nummern. Ich denke, es wird ungefähr eine Stunde gehen am Ende. Sehr interessant. Ist jetzt, sagen wir mal, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja Johann Christoph Friedrich Bach der Onkel von von Johann Sebastian, also sozusagen auch ein bisschen älter. So ist die Musik auch. Sie wirkt etwas antizipierbarer. Ich hoffe, ich laber jetzt hier kein Bullshit, aber ich glaube, es ist der Onkel. Moment, das muss ich jetzt ganz kurz googeln. Ich will mich jetzt hier nicht öffentlich ausgerechnet bei Bach blamieren, das wäre furchtbar. Moment. Herr Stett, unterhalte die Massen.
Ja, ich erinnere mich nur gerade, es gibt auch eine CD vom Thomanerchor, ich weiß aber nicht, ob die öffentlich ist. Jedenfalls haben wir mal ein Programm gemacht, Familie Bach, wo wir Karl Philipp Emanuel, ich glaube Christoph Bach war auch dabei, Johann Christoph Friedrich Bach, ne, von dem du gerade sprichst. Dann war Bach selber dabei, dann gab es ein Werk, was früher Telemann zugeschrieben war, was jetzt aber Bach zugeschrieben ist. Jauchze dem Herrn, das war dabei. Und dann war noch, also großartige Musik. Ich kann mich gerade aber nicht mehr an alle dieser Becher, an all diese Becher erinnern. Es war aber insofern spannend, weil es ja eine Familie war und trotzdem unterschiedliche, weil es ja auch Söhne dabei waren, unterschiedliche Epochen, Musikepochen. Ja? Eine Familie, unterschiedliche Musikepochen, wo es quasi, was du gerade beschreibst, vor Bach war, also vor Barock, dann das Barock und dann die Söhne haben ja teilweise schon, ging das Richtung Klassik, was da geschah. Ja, und das war sehr, sehr spannend zu sehen, dass wie doch der Musikstil sich da auch angepasst hat.
Sehr gut. Und Herr Stett, du hast
da das... Da haben wir zum Beispiel auch in Zerbst gesungen und das werde ich, daran muss ich jedes Mal denken, wenn man daran vorbeifährt.
Du hast das ausgezeichnet gemacht, das hat mir genau die Zeit verschafft, die ich gebraucht habe. Also Johann Christoph Friedrich Bach ist tatsächlich Bachs Sohn. Johann Christoph Bach ist der Onkel, den ich meinte. Also Johann Christoph Friedrich Bach ist aber der Komponist dieses Geräts, also Bachs Sohn. Ist jetzt trotzdem, sagen wir mal, nicht so genial, wie es der Vater war, aber schon auch trotzdem schöne Musik, kann man sich schon mal geben. Und deswegen bin ich gerade etwas im Stress befindlich, denn diese zwei Sachen kommen jetzt dieses Wochenende, dafür für den Johann Christoph Friedrich Bach starten die Proben heute. Nächste Woche sind wir am Wochenende kurz in Spanien, da haben wir Konzert in Hondarribia mit Amacord.
Gesundheit.
Danke. Und die Woche drauf, und das wird auch meine Empfehlung der Woche sein, ist ja Palmwochenende, also quasi die Woche vor Ostern. Und am 14.04., ja, das ist der Montag der Karwoche.
Singt Herr Polos Johannes Passion in Berlin.
In der Philharmonie, korrekt.
Ja.
Und das ist...
Ich bin leider in Frankfurt.
Meine Empfehlung der Woche, ganz uneigennützig. Ja,
ja. Weil ist ja immer so bei dir.
In der Berliner Philharmonie ist ja auch ein bisschen Platz. Also es ist der Kammermusiksaal, das gehört zur Wahrheit dazu, aber es ist trotzdem die Berliner Philharmonie. Und auch in dem ist relativ viel Platz, also kommt da gerne vorbei.
Es ist, also ich habe mir das sogar in den Kalender geschrieben, weil ich gerne kommen wollte. Ich bin an diesen beiden Tagen in Frankfurt, habe dort Auffrischungssimulator. Kann deshalb nicht kommen, aber ich wollte mir eigentlich eine Tour requesten, dass ich dort abends bin. Aber die Tour war schon vergeben.
Ha, schade.
Ja.
Das, so ist es das wird halt. Aber,
genauso wie mit eurer Tour nach Spanien.
Es wird aber hoffentlich nicht das letzte sein. Stimmt, bei der Tour nach Spanien, ich glaube, das haben wir gar nicht öffentlich besprochen. Bei der Tour nach Spanien hat der Herr Stett nämlich gesagt, gib mir mal die Flugnummer. Und ich habe sie leider zu spät gekriegt, sonst hätte es sein können, dass der Herr Stett das hätte so programmieren können, dass er uns geflogen hätte. Wobei, ich weiß, dass unser Zielflughafen Bilbao ist. Fliegst du den auch an?
Ja, ja, da fliegen wir hin, ja.
Ah, witzig.
Ja. Ist eine spannende Sache, aber da fliegen wir durchaus mehrfach am Tag hin, ja. Und das wird sich schon noch ergeben.
Irgendwann.
Ja.
Vor allem wahrscheinlich, wenn wir es gar nicht damit rechnen, wirst du dann auf einmal...
Nee, das wird ja nicht so sein, weil dazu brauche ich ja die Flugnummern.
Na schon. Aber es kann ja auch sein, dass du auf einen Flug gebucht wirst und wir irgendwie einfach mal von Leipzig nach Frankfurt oder so fliegen und du...
Ja, na gut. Das grenzt ja an null, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert.
Na.
Also das muss man zugeben, weil es gibt so viele Lufthansa-Flüge immer und jeden Tag, so viele Kolleginnen und Kollegen, dass das passiert, ist eher unwahrscheinlich. Also das muss man wirklich drauf anlegen.
Na gut, dann legen wir es in Zukunft mal drauf an. Herr Stett, wir müssen aber noch drei Dinge klären, weil wir sind ja noch überhaupt nicht im Thema heute. Also noch überhaupt
aber
nicht.
Aber ich finde, wir haben sehr viele interessante, vor allem den Yokohama-Route,
absolut,
sehr viele interessante Sachen besprochen.
Absolut.
Was wir zum Beispiel noch nicht besprochen haben, was ich eigentlich auch bereden wollte, ist, dass ich einen Schraubendeal gemacht habe.
Ein Schraubendeal.
Ja, aber wir müssen auch noch eine ganz wichtige Sache heute besprechen. Aber erstmal die drei Dinge meinetwegen.
Drei Dinge, bei denen du unflexibel bist.
Ach du Scheiße.
Kreativ Antworten zu geben auf diese Fragen. Ad hoc.
Ach Gott, unflexibel. Also ich bin unflexibel, ja, muss ich ehrlich gesagt zugeben, im Tonfall mit anderen. Also wenn Leute mir einen unangemessenen Tonfall gegenüberbringen,
oh ja,
das ist für mich ein Problem. Also es ist so, dass ich damit natürlich umgehen kann, aber ich bin unflexibel, ich will da nicht einen Schritt in die andere Richtung machen. Ich kann damit umgehen, ich finde das aber nicht schön. Und wenn jemand quasi sagt, nimm's doch nicht so schwer oder steigere dich doch nicht rein, dann nehme ich den Rat an. Ich steigere mich nicht rein, aber ich werde es nie gut finden. Das kann man als unflexibel bezeichnen, wenn man das will. Weil ich immer denke, der Ton macht die Musik. Und zweitens gibt es 1000 Sprüche, wie es in den Wald reinruft, ruft es wieder raus. Aber vor allem hat es was mit Respekt zu tun. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht alle Leute das mit dem Tonfall mitgegeben bekommen haben. Und noch erst erlernen müssen oder einfach das nicht als schlimm empfinden, den Tonfall, den ich als schlimm empfinde. Deshalb kann man durchaus sagen, dass ich oder dass die anderen Leute den Tonfall angemessen finden und ich finde ihn unangemessen. Deshalb kann man da auch sagen, dass ich es auf mich beziehen kann, ich da unflexibel bin an der Stelle. Heißt nicht, dass ich nicht mit Menschen kann, ist klar. Noch unflexibel, um was Positives zu sagen, um mich mal wieder positiv darzustellen. Ich habe eine 0,0-Policy, was Verkehrsteilnahme betrifft. 0,0-Policy im Sinne von
Alkohol.
Promille.
Ja, sehr Alkohol, gut.
Promille im Blut.
Bin ich dabei.
Also, genau. Also Autofahren, Fliegen sowieso. Beim Fahrrad kann es durchaus mal passieren. Aber auch da bin ich runtergegangen.
Früher von 3 Promille auf 2.
Kannst du ja immerhin noch Rad fahren. Das mache ich nicht mehr. Es kann durchaus passieren, dass ich als Fußgänger am Verkehr teilnehme und nicht hundertprozentig nüchtern bin.
Ja gut, aber irgendwie musst du dich auch bewegen. Also du kannst ja also genau. Solange sie dich nicht mit der Senfte abholen und nach Hause schaffen, also irgendwie musst du ja von A nach B kommen, wenn du gesoffen hast.
Genau. Oder halt nicht saufen, aber das ist ehrlich gesagt, gut, saufen tue ich eh nicht mehr, wenn, dann trinke ich mal einen Schluck. Ja. Also das. Und Nummer 3, unflexibel. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr wenig flexibel, was die Entscheidung zwischen, also nicht unflexibel, das muss ich ein bisschen aufweichen. Ich bin weniger flexibel, was die Entscheidung zwischen Schokolade und Gummibärchen angeht. Wenn es Schokolade und Gummibärchen zur Auswahl gibt, werde ich wahrscheinlich immer die Gummibärchen wählen.
Ja.
Es gibt eine Hörerin, die weiß jetzt genau, wer gemeint ist, für die diese Info ist.
Ah ja. Gut, ist abgespeichert. Ich fand übrigens schön, mich hat vor kurzer Zeit jemand angeschrieben, der mir schrieb, euer Podcast ist gut, aber scheiße.
Was?
Pass auf. Er hat nämlich geschrieben, es ist schön, was ihr macht, es ist lustig, ich finde euch total sympathisch. Aber bei den 3 Dingen fängt man immer an, über sich selber zu reflektieren, weil man sich immer fragt, wo bin ich denn jetzt in dem Fall zum Beispiel unflexibel? Ja. Und da muss ich sagen, das ist gut.
Das ist hervorragend.
Das ist sehr gut, weil das ist doch schön, wenn wir da ein bisschen helfen können, dass ihr auch mal einfach solche Fragen stellt. Es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt tiefgründig in der letzten Nische eures Herzens forscht, sondern es geht ja einfach auch ein bisschen darum, dass man sich selber auch kennenlernt.
Absolut. Also für mich ist ein Podcast dann interessant, wenn ich mich damit identifizieren kann. Sonst finde ich es einfach uninteressant.
Ja.
Höre ich ihn nicht.
Herr Stett, wir müssen...
Und da ich ja mich mit unserem Podcast ganz gut identifizieren kann, höre ich ihn nicht.
Bist du aber sogar dabei, ihn. Ja. Wir müssen den Cliffhanger von letzter Woche noch aufklären. Ich vermute, dass du darauf hinaus wolltest. Ja, denn
richtig.
Auch hier wieder, wir haben ja unser Programm im November, was wir letzte Woche angeteasert haben, wo ich bisher, sagen wir mal, noch nicht die großen Zuschriften, was das die finanzielle Unterstützung angeht, erreicht haben, aber wir hoffen natürlich, dass da noch eine ganze Menge kommt. Aber wir wollten euch das Programm schon mal durchblicken lassen. Es geht um Felix Mendelssohn Bartholdy.
Ja, also zumindest das aktuell, die Idee des Programms, final abgestimmt ist ja noch nicht, muss man auch ehrlich gesagt dazu sagen.
Das ist richtig, wobei man sagen muss, egal wie es final abgestimmt ist, um Felix Mendelssohn Bartholdy wird es gehen.
Ja.
Das kann man also verbrieft sicher sagen.
Ja.
Ein Komponist, zu dem man, glaube ich, jetzt nicht viele Worte verlieren muss, abgesehen davon, dass er unter anderem die Musikhochschule hier gegründet hat. Unter anderem hat er Bach wieder in Leipzig uraufgeführt. Es hält sich immer hartnäckig das Gerücht, er hätte Bach als allererster wiederentdeckt sozusagen. Das stimmt, wenn ich richtig informiert bin, so nicht ganz, weil im Jahr bevor er die Matthäus-Passion hier wieder gemacht hat, die schon mal von der Singakademie in Berlin gemacht wurde, soweit ich das weiß. Aber das kann sein, dass ich da auch falsch informiert bin. Jedenfalls, dieser Mann, sehr wichtig, ist eben auch jüdischer Komponist gewesen, also jüdischen Glaubens, jüdischer Konfession. Und dementsprechend wollen wir ein quasi Gedenkkonzert für Felix Mendelssohn Bartholdy machen, aus mehreren Gründen. Erstens ist am 9.11. ja das Reichspogromgedenken. Da bietet es sich natürlich an, jemanden wie Mendelssohn zu gedenken, der eine Portalfigur des jüdischen Glaubens und der Kompositionskunst in Deutschland war. Einfach um auch nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig auch diese Konfession für unsere Gesellschaft ist, nach wie vor. Und eben bestimmter politischer und gesellschaftlicher Strömungen, die wir momentan mit, sagen wir mal, großen Bauchschmerzen zur Kenntnis nehmen, auch ein Stück weit entgegenzuwirken und dem auch irgendwie so die Mystik zu nehmen. Zudem ist es so, dass zwei Jahre bevor die Reichspogromnacht am 9.11. Stattfand, der damalige Leipziger Oberbürgermeister, der also auch sagen wir mal Sympathisant von den Nazis war, auch das muss ich aber nochmal genau nachlesen, wie das war. Also ich habe das alles in der Projektbeschreibung recherchiert, aber hat damals das Mendelssohn-Denkmal schon niedergerissen, an eben diesem Datum, allerdings zwei Jahre vorher, bevor das dann also richtig losging. Also das war schon Stimmung im Land, die gegen die Nazis, die gegen die Juden ging. Und das hat sich dort also schon abgezeichnet, dass es da noch schwerere Sachen folgen. Das also noch ein zusätzlicher Hintergrund. Dazu kommt, dass dieser Knilch einfach wahnsinnig begabt war. Also Mendelssohn, wer mich und mein Schaffen ein bisschen länger verfolgt, der weiß auch, dass ich nicht ganz zufällig eine Mendelssohn-Lieder-CD gemacht habe. Diese Musik ist einfach fantastisch. Das ist für mich genau das richtige Maß aus, ich sag mal, relativ noch konservativer Rückwärtsgewandtheit, aber eben auch schon total revolutionärer Romantik im Klang, im Anklang, und es ist eine so geile Musikzusammenstellung, die wir dort davor haben, wenn das natürlich alles von der Finanzierung her steht. Das ist natürlich die Prämisse, dass wir gerne machen wollen. Einerseits natürlich den 42. Psalm, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber es ist wunderschön. Und dazu kommt, und das ist ein bisschen innovativer, weil das eher selten gemacht wird, der 98. Psalm singet dem Herrn ein neues Lied. Für mich eines der besten Stücke der Romantik. Und wenn ich das sage, will das was heißen, weil ich bin Profi-Romantiker. Da ist wirklich, also musikalisch, da ist wirklich unfassbar viel schöne Musik dabei. Bei dem Schlusssatz kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Das ist einfach, der ist auch für mich an wahnsinnig viele Erinnerungen verknüpft, weil wir mit den Thomanern das auch gemacht haben und auch aufgenommen haben damals, kann man sich also auch einen Höreindruck verschaffen. Unfassbar geil. Und dazwischen werden unsere beiden Chöre zusammen A Cappella-Psalm singen von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das ist der grobe Plan, das ist das grobe Programm. Ich finde es unfassbar geil. Es ist unglaublich viel schöne Musik dabei. Es ist für den Hörenden, ich sag mal, jetzt nicht übermäßig anstrengend zu hören, aber sehr leicht gut zu finden und sehr leicht schön zu finden, was jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt war, aber ein positiver Nebeneffekt ist. Und insofern freue ich mich da wahnsinnig und bin nach wie vor sehr positiv gestimmt, dass wir dieses Projekt auch in der Form, wie wir das ursprünglich erdacht haben, am Ende durchgezogen bekommen. Sind da aber natürlich, das fiel ja auch schon, nach wie vor auf finanzielle Unterstützung ein bisschen noch angewiesen. Das heißt,
da möchte ich ganz kurz das Wort übernehmen.
Ja, bitte.
Weil mir zurückgemeldet wurde, dass du hast gesagt 500,1000 Euro. Also wer 500 1,1000 Euro übrig hat, kann sich ja gerne an uns wenden. Und es ist aber, das Komma hast du nur quasi mehr oder weniger gesagt. Und es gab einige, die gesagt haben, ja, wer 500.000 Euro übrig hat, kann sich ja melden.
Ach so, nee.
Das stimmt. Ja. Das ist völlig richtig.
Der sowieso, also der oder die kann sich sowieso melden.
Genau, aber ich glaube 500 oder 1000 genau. würden auch schon helfen oder weniger.
Es hilft. Also ich sag mal, es sollte schon dreistellig sein. 50 Euro, damit können wir jetzt keine Bäume ausreißen. Aber
hilft aber auch, weil wenn nämlich 10 Leute 50 Euro spenden, kannst du rechnen. Kannst du sowas?
Schwer, Mathe-Grundkurs, aber dafür reicht es gerade noch.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ja. genau, also dann sage ich nochmal, es hilft alles, wenn ihr kleinere Firmen irgendwie selber besitzt, wisst, dass Leute Firmen haben, die auch die Aufmerksamkeit wollen und brauchen, weil was wir auf jeden Fall bieten können, ist eine volle Kirche, sind über 100 Beteiligte, sind die Werbeplätze, die das Ganze sehr prominent machen werden. Also das werden zigtausende von Leuten sehen, hoffentlich zigzehntausende von Leuten sehen. Das ist die Idee. Dementsprechend ist also das Dabeisein auch hoffentlich lohnenswert für die, die da was dazu geben, zumindest von Firmenseite her. Bei den Privaten mit Spendenbescheinigung ist das natürlich ein bisschen eine andere Sache. Wenn ihr da aber von Firmen wisst, wenn Onkel eine Firma hat oder eine Bäckerei oder was weiß ich und die 500 oder 1000 Euro übrig haben, dann ja, denkt doch gerne an uns.
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ja auch wohl bemerkt das erste Mal, dass wir nach 195 Folgen so wirklich diesen Kanal, ich sage jetzt mal, nutzen, um für sowas zu sprechen. Ich habe mir überlegt, ob wir das wollen oder nicht, und ich denke, es ist in Ordnung, wenn wir das nach so langer Zeit mal machen, einfach auch aus dem Grund, weil es uns beiden eine Herzensangelegenheit ist. Und es geht ja nicht nur um Geld, das ist ja das Ding.
Ja. Es ist, wisst ihr, wir könnten euch wahrscheinlich alle möglichen Werbungsprodukte hier vor den Latz knallen und euch irgendwie versuchen, zu unseren Gunsten zu beeinflussen, im Sinne von kauft dieses Bonbon, kauft dieses Zeug. Genau, da hält Herr Stett gleich irgendwelche Hustenbonbons in die Kamera. Das wollen wir aber gar nicht. Also wir haben ja auch kein wirklich kommerzielles Interesse an diesem Podcast. Woran wir aber Interesse haben, ist, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung steht, die bestmögliche Musik zu machen. Und da gibt es für uns halt auch eigentlich keine Kompromisse, was das angeht. Und natürlich greifen wir dann nach dem Höchsten, was möglich ist. Ob das dann umsetzbar ist, ist immer eine andere Frage. Und dementsprechend ist, ich glaube, uns beiden das wert, diesen Kanal dafür mal zu bemühen und dafür Werbung zu machen, weil ich glaube, wie gesagt, gesellschaftlich ist das ein wichtiges Zeichen im Moment. Musikalisch lohnt sich das. Es ist was, was die beiden Chöre von uns zusammenbringt. Es ist was, was junge Musikerinnen und Orchestermusiker zusammenbringt mit Profis an den Pulten. Also wir versuchen das ganzheitlich zu denken. Es ist was, was von Leipzigern für Leipziger in Leipzig gemacht wird. Das heißt jetzt aber nicht, dass nur Leipziger da irgendwie teilnehmen dürfen oder irgendwie, ne, ihr wisst, was das heißt. Aber es geht schon auch darum, irgendwie der Region mit den Mitteln, die wir haben, was zurückzugeben. Und
auf jeden Fall. Also ganz bestimmt. Und apropos, oh, jetzt rumst es hier. Apropos, junge Musiker mit Profimusikern zusammenzubringen, dass der nächste Cliffhanger für nächste Folge, wer alles beteiligt ist.
Ja, so machen wir das. Genau. Dann habe ich jetzt noch einen lyrischen Akkus, den ich schnell noch raussuchen muss. Herr Stetz, sag in der Zeit mal dein Abschiedslied.
Ja, also es ist jetzt 10.45 Uhr oder 50, ich weiß nicht genau, 54. Ja, genau. Ja. Und es ist schön, dass wir das heute geschafft haben. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, warum wir es überhaupt jetzt am Donnerstag aufnehmen, weil der Herr Stett, also ich, am Samstag und Sonntag sowie am Freitag Spätschicht, also ich habe Samstag, Sonntag Spätschicht und Freitag fahre ich bereits nach Frankfurt, und Spätschicht heißt halt, dass ich zu Zeiten, wo Herr Polos gerade aufsteht, anfange zu arbeiten und zu Zeiten, wo Herr Polos ins Bett geht, aufhöre. Das heißt, da wird es quasi, oder sagen wir mal so, ich bin dann so müde, man könnte dann noch aufzeichnen, aber nachts um 11, das wissen wir schon, da kommen entweder die besten oder die schlechtesten Folgen zustande.
Ja, stimme zu.
In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche.
So ist es. Seid schön nett und bleibt musikalisch miteinander. Und ich habe von Heinz Erhardt noch ein kleines Gedicht aus seinem Band Satirliches, das heißt Danach. Eine schöne Woche. Danach. Ich reiste solo durch die Tropen, sah Affen, Gnus und Antilopen und, leider viel zu spät, den Tiger. Er kam von hinten und blieb Sieger. Nun sitze ich hier im Paradiese mit anderen Engeln auf der Wiese. Man ist sich noch ein wenig fremd, zwei Flügel wachsen durch mein Hemd. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.